0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Flower Power und Hippie Vibes, Amphitheater, Theater in der Werkstatt und Premieren am laufenden Band. Seit Daniel Ries als Intendant in der neuen Bühne Senftenberg das Zepter schwingt, ist das Theater der Mittelpunkt der Stadt. Keine Woche ohne Spektakel, kein Monat ohne Premieren. Daniel Ries lebt seinen Theatertraum und reißt sein Haus und das Publikum mit. So kommen längst nicht mehr nur Senftenberger in die neue Bühne. Was den Intendanten antreibt, warum die beste Theaterkritik für ihn ein voller Saal ist und was er auf die Bretter, die die Welt bedeuten, demnächst in der neuen Bühne Senftenberg bringen will, das verrät Daniel Ries jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Daniel Ries, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Wie fühlt sich denn ein Leverkusener in der Lausitz?
Gut. Ja, ganz ehrlich, als ich mich beworben habe in Senftenberg für den Job, war mir das noch nicht so klar. Es ist mein erstes Mal in einem der 5 nicht mehr neuen Bundesländer. Ich bin ja Wessi und ich muss sagen, ich fühle mich da ziemlich wohl. Ich habe versucht, sehr früh mit vielen Menschen einfach ins Gespräch zu kommen und was darüber zu erfahren, was die Geschichte der Region ist und der Menschen in der Region, und bin sehr neugierig darauf gewesen, und das hat, glaube ich, gut getan. Also ich höre das in Senftenberg tatsächlich, das ist jetzt kein Eigenlob, aber ich höre das relativ oft, dass ich da so angekommen bin. Also dass die Senftenberger so sagen, selbst die, ich habe das dann gehört, sowas sagt man ja, kriegt man ja nicht direkt zu hören, aber ich habe so gekriegt, haben wir denn keine eigenen guten Leute? Ich bin halt der erste Wessi-Intendant da. habe ich gehört, dass es Menschen gab, die in Senftenberg wohl gesagt haben, na, haben wir denn keine eigenen guten Leute und so. Aber tatsächlich im direkten Gespräch sagen die mir sehr oft, Mensch, du bist aber richtig gut bei uns angekommen. Du bist jetzt sozusagen, das passt, dass du hier bei uns bist, und fühlt sich auch so an.
Ja, ich frage das auch deshalb, weil eine Revier und Revier auf der einen Seite von Deutschland, auf der anderen Seite von Deutschland, ist ja doch eine ganz schön breite Masse Land dazwischen. Aber trotzdem, die Menschen, sind die sich ein bisschen ähnlich oder ganz verschieden?
Ich habe tatsächlich in Bochum Schauspiel studiert dann und muss sagen, ich bin im Rheinland aufgewachsen. Ich bin gar nicht in Leverkusen aufgewachsen. Da stand nur das Krankenhaus, in das meine Mutter gefahren wurde, um mich zu gebären. Aber ich habe dann in Bochum Schauspiel studiert und ich muss sagen, ja, ein bisschen schon. Und zwar das Geradeaus. Also das eher geradeaus sein, also eher sagen, was man denkt, ein bisschen mit der Tendenz zu hopp oder top, also jemand ist entweder super oder ein Arschloch, dazwischen gibt es nicht so viel Grauzone, aber das ist sozusagen, das habe ich in Bochum auch so erfahren, so ein bisschen, so dieses gerade raus, also dieses nicht, ach ja, immer irgendwie nett tun, aber dann hintenrum doch irgendwie, das machen die nicht da, das finde ich, kann ich gut mit umgehen.
Ja. Daniel Ries, seit 2022, seit der Spielzeit in der neuen Bühne Senftenberg, wenn man ein solches Theater übernimmt wie in Senftenberg, ein Haus, das ja schon viele Jahre zu Hause hier ist in der Region, macht man sich da Gedanken vorher, ob man Tradition erhält oder sagt man, nee, das ist doch eine wunderbare Bühne, da kann ich doch ganz viel von meinen Sachen mitbringen. Oder ist es eine Mischung aus beidem?
Es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, wir haben wirklich sogar sehr viele Traditionen des Hauses wieder aufgegriffen, die zwischendrin mal pausiert haben, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel die NB Kochshow heißt es jetzt. Früher hieß es, der Intendant lädt ein. Die hat mein Vorvorgänger, Sevan Lacinian, sozusagen erfunden und äußerst erfolgreich als Showformat ja letzten Endes irgendwie durchgeführt. Promis zu Gast, mit denen auf der Bühne gekocht wird, und hinterher kriegen die Menschen das zu essen. Dasselbe Rezept wird von unserem Caterer gekocht und das ganze Theater verwandelt sich in ein Riesenrestaurant, und nachdem man sozusagen dem Promi beim Kochen zugeguckt hat und ich mit ihm talken durfte, gibt es das dann zu essen, und der Promi ist dann auch noch da und gibt dann, signiert seine Bücher oder redet mit den Menschen und so. Zuletzt war Gregor Gysi bei mir, davor Milan Peschel und so. Das ist ein Format zum Beispiel, was wir wiederbelebt haben, was sozusagen 8 Jahre gar nicht mehr da war. Tatsächlich haben wir geguckt, was ist was ist sozusagen das, was das Wesen ist. Und ich finde, das Wesen dieses Theaters in einer so relativ kleinen Stadt, ein so großes Theater mit 100 Mitarbeitenden, mit 4 Spielstätten insgesamt, wenn man das Amphitheater im Sommer dazu rechnet, das ist Wahnsinn, das ist einmalig. Ich glaube nicht, dass es sowas so noch gibt. Viele Häuser, vergleichbare Häuser aus der DDR sind zumindest fusioniert, wenn nicht komplett abgewickelt worden, sag ich jetzt mal. Und das heißt, wir müssen Theater für alle versuchen. Wir müssen ein Angebot haben an jeden und jede Senftenbergerin, weil das ist, dann ist es, ich nenne das manchmal so Stadttheater Bullabü, also im Sinne von Modell Stadttheater. Wenn uns das gelingt, dass wir wirklich, dass alle sich angesprochen fühlen von unserem Angebot, natürlich sind es am Ende nicht alle. Aber wenn man es sozusagen schafft, so vielfältig wie möglich zu sein, Konzert anzubieten, Kabarett anzubieten, zeitgenössisches Drama, Komödie, Musical, Schauspiel, Klassiker, also solange man so, wir machen Party, wir machen die NB Clubnacht jetzt neu, verwandeln das Theater mit verschiedenen Dancefloors für eine Nacht in einen Club. Und also wenn man muss, wir können nicht sagen, oder ich hätte nicht sagen können, ich stehe für das Theater, das ist so und so. Das sind nur, ich sag jetzt mal, nur moderne Inszenierungen von Klassikern. Das wäre falsch. Oder mein Lieblingsautor ist Goethe und deswegen spiele ich jetzt nur noch Goethe. Das funktioniert nicht. Also wir müssen versuchen, alle Menschen zu erreichen.
Ja. Was sind denn die Senftenberger, beziehungsweise auch die Lausitzer, es kommen ja mehr als Senftenberger in ihr Theater. Was sind die denn für ein Theaterpublikum? Was wollen die sehen?
Also tatsächlich funktioniert das bisher sehr gut. Also wir haben sehr, sehr hohe, gute Auslastungszahlen. Also die zweite Spielzeit läuft ja noch, aber in der ersten hatten wir 82% Platzausnutzung. Das ist wahnsinnig viel. Direkt nach Corona, das ist mehr als vor Corona. Das war wirklich ein Blitzstart, den wir da hingelegt haben. Das heißt, ich glaube, dass diese Mischung halt einfach total gut funktioniert hat. Nach 20 Jahren das erste Mal wieder ein Musical. Cabaret, also man muss ja kein, das heißt ja, wenn man, wir sagen ja, wir machen Unterhaltung, wir laden offensiv auch ein zu guter Unterhaltung. Die muss aber ja nicht doof sein. Also das Stück Cabaret hat Welthits, ist wahnsinnig sexy, erzählt aber die Geschichte des aufkommenden Nationalsozialismus. Als wir jetzt im Oktober die Wiederaufnahme gemacht haben, haben ganz viele Zuschauer, da haben wir gesammelt für die Stolpersteine Senftenberg-Initiative hinterher, und dann kamen ganz viele und haben gesagt, wie toll, dass so ein Stück mit so einer aktuellen, also die Geschichte, die uns jetzt so aktuell vorkommt, wie kommt es dazu? Wie kommt es zu Antisemitismus? Wie kommt es zu diesen gesellschaftlichen Verwerfungen und so? Also einladen zu guter Unterhaltung ist wichtig, die dann auch hervorragend machen ist wichtig. Die Themen aufgreifen, die Leute wirklich bewegen. Und das haben wir auch versucht mit Über Menschen von Juli C. als Dramatisierung. Das ist das Stück, da kommt eine Wessi-Tante und kauft ein Haus in Brandenburg auf dem Dorf und begegnet als erstes dem Dorfnazi und so. Also die Leute sind, also das heißt im Stück so, der nennt sich selber so, das ist jetzt nicht mein Begriff, der nennt sich selber, ich bin Goethe, ich bin hier der Dorfnazi. Also ich will sagen, man muss die Leute sozusagen mit verschiedenen Formen versuchen abzuholen, einzuladen, verschiedene Formen von Theater und Inhalte, die sie wirklich interessieren. Und nicht, und das muss man erspüren. Oder man muss fragen, man muss rauskriegen, was sind die Stoffe, die die Stadtgesellschaft oder die Lausitzer oder die Brandenburger im Moment wirklich bewegen. Und wenn man die dann auf die Bühne bringt, dann kommen die Leute, dann langweilen die sich nicht, dann fühlen die sich, dann ist es ein wesentlicher Ort für die Stadtgesellschaft.
Ja. Als man Daniel Ries, als man dich gefragt hat, ob du das übernehmen willst, war das eine lange Überlegung oder hast du gesagt, Mensch, das ist genau das, worauf ich gewartet habe?
Ganz ehrlich schon, also es gibt ja jetzt nicht jeden Tag, werden ja nicht 10 Intendanten in Deutschland ausgeschrieben. Ja. Und ich hatte meinen vorherigen Job, meine Tätigkeit da nicht verlängert, bewusst, und habe gedacht, okay, ich gehe das Risiko ein, ich werfe mich jetzt auf den freien Markt und guck mal, was da so kommt. Und tatsächlich habe ich, als ich die Ausschreibung gesehen habe, als ich gesehen habe, Senftenberg wird frei, habe ich tatsächlich wirklich, ist kein Schmuh, gesagt, das wäre perfekt für mich. Aha. Die Größe, nicht zu groß, Die Herkunft Schauspiel, weil es gibt ja dann auch viele Dreispartenhäuser oder so, die ausgeschrieben werden, die wollen dann eher jemanden, der von der Oper kommt im Normalfall oder so, weil das der größere Tanker ist mit mehr Personal und mehr Geld als das Schauspiel und so. Und ich dachte so, das ist eigentlich super, 100 Leute, da kann ich, wenn es gut geht, so Chef sein, wie ich mir das vorstelle, wie ein Chef sein sollte, der halt auch noch möglichst nah dran ist an seinen Mitarbeitenden und Zeit hat genug zu kommunizieren mit denen. Dieses mit dem Schauspiel, dass das so verwurzelt ist in der Stadt, also das Theater ist ja toll, man merkt ja, wie sehr die Senftenberger, wie stolz die auf ihr Theater sind und wie wichtig das für die Stadt ist. Ich dachte so, das ist eigentlich perfekt. Und als ich es dann gekriegt habe, war ich wahnsinnig glücklich und bin auch immer noch sehr stolz und glücklich darüber. Natürlich die Niederungen, die Mühen der Ebene, die habe ich jetzt mittlerweile auch mitbekommen, die gibt es schon durchaus auch, aber ich bin immer noch wahnsinnig froh und stolz und dankbar, dass ich das machen darf.
Ja. Was war der Grund, dass Daniel Ries Intendant werden wollte? Das ist ja etwas anderes, ich sehe hier im Lebenslauf Regisseur, Autor, Berater, also immer im Umfeld des Theaters sich bewegt, aber eine Intendanz zu übernehmen ist ja schon immer etwas anderes als Regisseur zu sein oder Autor.
Ja, also ich glaube, bei mir ist es wirklich so ein bisschen, also einerseits dieses von der Pike auf, also ich wusste ganz früh, ich will Schauspieler werden, schon als Kind, das ist so, mein Vater war bildender Künstler, meine Mutter hat Musik studiert, also ich komme aus einem Künstlerhaushalt, aber ich wusste relativ früh, ich will Schauspieler werden, dann habe ich die Aufnahmeprüfung an den Schauspielschulen gemacht, damals im Westen und habe es geschafft und bin an eine staatliche Schauspielschule gegangen, dann war ich Schauspieler im Engagement in verschiedenen Theatern und tatsächlich, als ich so das Gefühl hatte, ich fühle mich jetzt mit dem Schauspielerberuf so halbwegs angekommen da drin, dachte ich so, mich reizt dieses mehr an Verantwortung und mehr an Gestaltungsspielraum, was der Regisseur dann halt hat. Der hat nicht nur die Verantwortung für die Gestaltung einer Rolle, der hat die Verantwortung für die Gestaltung eines ganzen Stücks, eines ganzen Abends. Und das hat mich gereizt. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Also ich habe es als erstes so ein Projekt gemacht an dem Theater in Konstanz, an dem ich damals im Ensemble engagiert war und habe gesagt, ich möchte auf eigene Faust ein eigenes Projekt machen. Das habe ich dann gemacht mit Kollegen aus dem Ensemble. Und dann hat der Intendant halt gesagt, boah, das ist ja toll, nehmen wir jetzt den Spielplan. Und dann war ich bald bei dem und habe gesagt, naja, dann kannst du mir jetzt auch eine richtige Inszenierung geben. Und das hat er dann auch irgendwann gemacht und so. Und dann ging der Weg. Dann war ich 19 Jahre Freiberufler als Regisseur und Schauspieler. Immer möglichst abwechselnd, weil ich dieses Verantwortung haben und dann aber auch wieder Verantwortung abgeben und nur spielen, also nur diesen Luxus zu haben, nur verantwortlich zu sein für eine Rolle, dann auch wieder irgendwie cool fand, habe versucht, das abzuwechseln und dann hatte ich tatsächlich so mit 40 Midlife-Crisis und dachte, naja, so die Riesenkarriere hast du nicht gemacht, was willst du denn mal noch, willst du mal noch was lernen? Und dann habe ich halt dieses Masterstudium an der Uni Zürich entdeckt, Executive Master Arts Administration, also ein Kulturmanagement-Studiengang. Und das habe ich dann berufsbegleitend gemacht, Gott sei Dank mit einem Stipendium, weil das ist schweineteuer, in der Schweiz Masterstudium ist eine teure Angelegenheit. Und ich hatte aber ein Stipendium ergattert und so. Und dann habe ich dieses Studium gemacht und habe 2011 dieses Studium abgeschlossen, noch nicht wissend, ob ich jetzt wirklich damit was anfangen will. Ich wollte erstmal lernen und ich wollte lernen, aber trotzdem in meiner Branche. Ich wollte jetzt nicht, ich habe kurz ehrlich gesagt, ich wäre fast Koch geworden. Meine zweite Leidenschaft ist Essen und Kochen und ich habe viele Kochpraktika gemacht, auch zu der Zeit, zu dieser Midlife-Crisis-Zeit. Ich wäre fast auch Koch geworden und hätte das Theater ganz verlassen. Habe mich dann aber da dagegen entschieden und für dieses Studium. Und dann hat es aber noch eine Weile gedauert. Aus dem Studium ist diese Beratertätigkeit noch entstanden, weil ich geschrieben habe, meine Masterarbeit über Unternehmensethik für Kulturbetriebe. Und dann habe ich festgestellt, dass es da einen hohen Beratungsbedarf gibt. Habe dann noch einen systemischen Coach an der Fachhochschule in Potsdam gemacht, auch als letzte Weiterbildung, die ich mir noch gegönnt habe. Und war dann auch als Berater tätig für Kulturunternehmen, die ihre Unternehmenskultur verbessern wollten. So. Und dann habe ich halt irgendwann mit 50 kam das die nächste Weggabelung, weil ich gedacht habe, ich will nicht mehr Freiberufler sein. Ich habe dann 19 Jahre auf dem Buckel gehabt, die halt dann auch bedeuten, wenn das Telefon nicht rechtzeitig klingelt und der nächste Auftrag jetzt nicht demnächst mal reinkommt, dann weiß ich nicht, wovon ich in 5 Monaten meine Miete zahlen soll. Und das ist im künstlerischen Bereich geht das vielen so. Ich kann von Glück sagen, dass ich nie im Supermarkt an die Kasse oder Regale auffüllen oder Jeans verkaufen musste. Das ist schon toll. Also ich will gar nichts. Es gibt im Kulturbereich sehr viele Menschen, die können viel und sind sehr begabt und sind sehr gut und krebseln trotzdem, ob sie den nächsten Job kriegen.
Ja.
Und bei mir hat es immer gereicht, aber diese Situation mit 50 keine Perspektive zu haben, die ein bisschen über das nächste Projekt hinausgeht, das wollte ich nicht mehr. Und hab, das war ein bisschen so ein Eigencoaching. Mit dieser Coaching-Ausbildung haben wir uns immer gegenseitig alle gecoacht und ich habe das mich selbst gecoacht und habe gesagt, stopp, du investierst keine Zeit mehr in eine einzige Akquise von einem freien Job als Schauspieler, Regisseur, Berater. Du kümmerst dich jetzt nur noch um eine Festanstellung. Alles, was du jetzt tust, ist Akquise einer Festanstellung. Und das habe ich dann gemacht und das hat dann auch funktioniert. Und dann war ich das erste Mal Intendant bei den Burgfestspielen in Mayen und habe gemerkt, der Beruf ist richtig für mich. Ich habe so nach einem Jahr gedacht, mal gucken, ob ich das wirklich will und ob ich das wirklich kann. Und ich habe so nach einem Jahr gedacht, grundsätzlich kann ich das. Also ich muss noch viel lernen, aber grundsätzlich habe ich die Voraussetzungen dafür, das zu schaffen, diesen Beruf, und ich will es auch.
Hm. Dann war aber diese Intendantenstelle nicht das Richtige oder war es für die Zeit nur begrenzt, die Burgfestspiele in Mayen?
Da gibt es verschiedene Gründe. Der wesentliche Grund ist tatsächlich, das war halt ein Sommerfestival. Das heißt, ich war zwar ganzjährig damit beschäftigt, habe das ganzjährig sozusagen daran gearbeitet, dass es dieses Programm gibt. Das Programm lief aber immer nur 3 Monate im Sommer. Wir hatten eine große Freilichtbühne und eine kleine. Und ich habe die Ensembles jeweils für den jeweiligen Sommer zusammengesucht, zusammengebaut. Die Regisseure, die Schauspieler, die Musiker, die Tänzer, die Sänger und was auch immer. Und tatsächlich habe ich so gedacht, das ist gut. Ich habe auch viel gelernt da, sehr viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt im Umgang mit zum Beispiel mit Trägerstrukturen und dem Umgang mit Trägern habe ich sehr viel gelernt da, weil die gibt es ja auch noch. Also man hat ja sozusagen auch noch einen Arbeitgeber als Intendant, zu dem man ein Verhältnis pflegen muss. Und also ich dachte so, wann, wenn nicht jetzt? Ich bin eigentlich schon zu alt, aber ich möchte nochmal Intendant werden von einem Stadttheater, weil da bin ich ja groß geworden. Ich bin ja als Schauspieler und Regisseur, ich bin ja ein Stadttheaterkind. Ich bin ja kein Festival, Sommerfestival-Mensch eigentlich. Ich habe ja eigentlich, meine Schauspiel- und Regiewurzeln liegen ja im Stadt- und Staatstheater. Und hab so gedacht, wenn, dann jetzt. Und habe deswegen meinen Vertrag dort nicht verlängert, weil ich dachte, jetzt muss ich es dann wagen, weil sonst bin ich wirklich zu alt. Und habe halt meinen Hut in den Ring geworfen bei verschiedenen Stadt- und Staatstheatern, wo halt Intendanzen ausgeschrieben waren. Und das war tatsächlich so, also wir waren im Sommer dann auch 80 Mitarbeiter da in Mayen. Aber wir waren halt ganzjährig nur 4. Und jetzt habe ich ganzjährig, und zwar wirklich ganzjährig, weil das Amphitheater ja auch den ganzen Sommer über durchspielt, dann mit sehr vielen Gastspielen und so, aber habe ich halt ganzjährig 100 Menschen und 15 Premieren und nicht nur 5 und Spielclubs und Theaterpädagogik und was ist alles, was so ein Stadttheater halt alles hat, was so ein Festival nicht hat.
Ja. Man hat das Gefühl, zumindest in der Außenwahrnehmung, seitdem du in Senftenberg bist, passiert unglaublich viel. Du hast vorhin schon angesprochen, dieses Amphitheater ist da doch jetzt mit, was bespielt wird, wo auch nochmal Premieren stattfinden. Du hast vorhin den Club angesprochen, das Theater wird zum Club. Ist das etwas, was mit deiner Person zu tun hat, oder ist es das Ensemble und es hat nur einen gebraucht, der es ein bisschen anpiekt und die Ideen sprudeln nur?
Also sagen wir mal so, dass das in der Stadt auf so ein wahnsinnig tolles Echo stößt, das hat tatsächlich auch wahrscheinlich damit zu tun, dass es in der Stadt sonst nicht so viel gibt. Da mache ich mir keine Illusionen. Also natürlich sagen die erste Clubnacht, die wir vor einem Jahr gemacht haben, das war die geilste Party, die Senftenberg je erlebt hat, wird so erzählt in Senftenberg, liegt aber auch daran, dass es eigentlich ja gar keinen anderen Partyort mehr gibt. Es gibt keinen Club in Senftenberg, keinen einzigen. So, wir haben die neue Bar, wir haben unser Rangfoyer umgestaltet, das heißt jetzt neue Bar, das ist jetzt wirklich eine schöne, gemütliche, schicke Bar, in der man gerne sitzt. Da sitzen die Leute nach der Vorstellung, unter anderem auch, weil es in Senftenberg kaum Alternativen gibt, sage ich jetzt mal so. Das ist das eine. Das andere ist, das bin nicht ich alleine. Es gibt ein Team künstlerische Leitung mit der Chefdramaturgin Caroline Felsmann und der Hausregisseurin Elina Finkel. Wir haben beim Intendanzwechsel sind 10 neue Menschen an das Haus gekommen von 100. Also 90 sind geblieben, 10 neue sind gekommen. Und das bin nicht ich alleine. So. Und tatsächlich ist es aber ein bisschen so, ich sag mal, am Haus gibt es natürlich auch Leute, die sagen, boah, der macht ganz schön viel Arbeit, der Neue. Ja. Also nicht alle sind jetzt so davon begeistert, wie viel wir anbieten, sage ich jetzt mal so, weil es natürlich sehr viel Arbeit verursacht für alle. Aber sehr viele nehmen ähnlich wie ich auch viel von der Motivation daraus, dass die Leute es lieben und dass die Leute kommen und dass es erfolgreich ist. Das ist natürlich, ich finde das aber schon immer. Ich war noch nie so ein Theatermensch, der irgendwie an den Elfenbeinturm der hehren Kunst oder so glaubt. Ich finde gerade, wir sind zu größtem Teil, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu diesen Burgfestspielen in Mayen, wir sind zu einem sehr, sehr großen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert, das Theater. Das ist so. Da sind wir nicht das Einzige. Alle deutschen Stadt- und Staatstheater sind zu sehr, sehr hohem Anteil über Zuwendungen der öffentlichen Hand, können die nur überleben. Und ich finde tatsächlich, es gibt nicht viele gute Argumente dafür, wenn das Theater leer ist. Wie soll ich das irgendjemandem erklären, dass die Steuergelder dafür verwendet werden, wenn es ein leeres Theater ist? Und natürlich auch kein Schauspieler spielt gerne vor einem leeren Saal. Die spielen auch lieber vor ausverkauftem Haus mit Standing Ovations. Also klar. Ich finde so ich habe jetzt zum Beispiel gehört, wo ich so wieder so nach langer Zeit habe ich mal wieder so eine Geschichte gehört, dass es wohl ein Kollege, der neulich bei uns im Theater war, ein sehr renommierter Kollege, Schauspieler in Rente, der sozusagen sein ganzes Leben lang in Ostdeutschland sozusagen an den Theatern gut engagiert war, immer gespielt hat und so, der hat dann angeblich zu einer Kollegin gesagt, ach ja, ich habe schon gehört, ihr habt jetzt hier so einen Wessi, das ist so ein Unternehmertyp und der macht die Hütte voll. Und er hat das sehr abwertend sozusagen gesagt. Und mich hat das gar nicht richtig geärgert, weil ich denke, der kann mich so nennen, das ist mir wurscht. Ich will, dass die Hütte voll ist. Und ich will nicht, dass die voll ist, weil ich ein Unternehmer aus dem Westen bin, sondern weil ich finde, dass Theater, das zeigt, dass das Theater eine Relevanz hat. Natürlich kann man sagen, es gibt auch sehr, sehr stark nur auf Unterhaltung setzendes Theater. Das tun wir ja gar nicht. Wir haben die Tagebücher der Brigitte Reimann uraufgeführt jetzt. Wir haben einen Gundermann-Abend im Programm. Wir haben Rechercheprojekte zur Geschichte der Region, Blick zurück nach vorn von Ulrike Müller in unserem letzten Festspiel. Wir kümmern uns sehr stark einfach um die Themen der Gesellschaft. Und insofern Hütte voll, finde ich, ein gutes Motto letzten Endes. Dann ist es natürlich die Frage der Mittel. Also mit was für Mitteln und mit welcher Kunst schafft man das?
Ja, also Hütte Vollmacher wäre ein Kompliment.
Ja, ich finde, das ist keine Kränkung. Also es gibt viele Leute im Kultursektor, die würden dann irgendwie, die denken dann, oh nee, ich möchte aber lieber für was anderes berühmt werden oder ich möchte lieber mit was anderem assoziiert werden. Ich habe so kurz, als ich das hörte, gedacht, der hat das bestimmt mehr oder weniger bösartig gemeint, aber es ärgert mich nicht.
Ja, gut, ich meine, das ist ja am Ende des Tages die Aufgabe einer künstlerischen Leitung, Menschen zu unterhalten, also dafür zu sorgen, dass es passt. Wer die neue Bühne Senftenberg jetzt bei uns noch nicht kennt, was ist das für ein Ensemble? Was sind das für Menschen? Sind das sehr viel Junge? Ist das gut bunt durchmischt? Was sind das für Menschen, die dort spielen, für die Senftenberger und für die Lausitzer?
Ja, das ist ein relativ großes Ensemble, tatsächlich im Vergleich mit anderen Häusern und tatsächlich ein relativ diverses, vielfältiges Ensemble. Wir haben 16 fest engagierte Darstellerinnen und Darsteller im Ensemble, das ist sehr viel. Wenn man das mit anderen Theatern vergleichbarer Größe da den Maßstab anlegt. Das sind, habe ich mich jetzt neulich nochmal bei der ultimativen Lobhudelei, die wir immer bei den öffentlichen Premierenfeiern hinterher machen, dass wir uns bedanken beim Ensemble, bei den Spielern, bei den Teams, habe ich es nochmal gesagt, weil die Katharina Struve jetzt gerade zu sehen ist als Marie-Antoinette bei uns in der sehr lustigen, neuen, ganz modernen Komödie Marie-Antoinette oder Kuchen für alle. Und Katharina ist Anfang 60 und ist seit vielen Jahrzehnten in Senftenberg am Theater im Ensemble. Und ich finde das ganz wunderbar, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen haben. Es gibt viele Theater, die haben tatsächlich nur noch junge Menschen im Ensemble. Da hört es bei Anfang 40 auf im Ensemble. Das hat teilweise auch Spargründe gehabt an vielen Häusern, dass die gesagt haben, okay, die müssen wir rausschmeißen, bevor die unkündbar werden. Nach 15 Jahren wird man unkündbar am deutschen Theater, an den deutschen Häusern. Erst nach 15 Jahren, also man muss es schaffen, 15 Jahre lang immer wieder verlängert zu werden von den Intendanten, die da kommen und gehen, ja, bis man Kündigungsschutz hat. Das okay. ist krass, mhm. aber so ist ja. es am deutschen Theater. Und viele Häuser haben darauf reagiert, indem sie Leute nach 14 Jahren rausgeschmissen haben. Und was auch dazu führte, dass es einfach keine älteren Darsteller mehr gibt in den Ensembles. Ich bin froh, dass wir das haben. Wir haben relativ viele Herren, die kurz über 50 sind. Wir haben den Roland Kurzweg, der ist über 60. Wir haben die Katha Struve. Wir haben sozusagen ein, wie ich finde, weil auch das bildet ja Gesellschaft ab. Wenn ich jetzt, wir haben eine nicht weiße Darstellerin, eine People of Color Anfängerin, die in Cabaret die Sally Bowles gespielt hat und die Ronja Räubertochter und alles mögliche andere bei uns noch spielt. Also wir versuchen sozusagen schon Gesellschaft in unserem Ensemble abzubilden. Das ist natürlich bei 16 Leuten schwierig und es geht in erster Linie immer um die künstlerische Qualität. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, wir gucken jetzt mal, aha, hier in der Lausitz haben so und so viele Menschen polnische Wurzeln. Puh, jetzt muss ich also unbedingt irgendwie einen Schauspieler finden, der polnische Wurzeln hat. Bäh, jetzt lade ich also nur noch Schauspieler ein mit polnischen Wurzeln und hoffe, dass ich einen finde, der in unser Ensemble passt. Das wäre jetzt sozusagen der Umkehrschluss, den ich nicht richtig finde. Aber zu gucken, dass man Gesellschaft abbildet im Ensemble möglichst gut, das finde ich schon ein Anspruch, den wir haben.
Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Daniel Ries verursacht viel Arbeit. Die Spielzeit, die zweite, ist jetzt fast vorbei. Da kann man ja ein bisschen mal in die Zukunft gucken. Was kommt denn jetzt demnächst ja, in Senftenberg?
Also was diese Spielzeit noch kommt, ist tatsächlich von wegen verursacht viel Arbeit oder so keine Ahnung. Unser ehemaliger technischer Leiter, der Axel Ton, der immer noch bei uns ist, Gott sei Dank im Team, der hat mir neulich nochmal so gesagt, Mensch Daniel, du musst bitte weiter das Unmögliche versuchen. Du musst bitte weiter sozusagen immer die Grenze noch ein bisschen verschieben, wo man glaubt, da geht's eigentlich nicht mehr weiter und so. Und dann habe ich so gedacht, na gut, dass Axel das zu mir sagt, weil es gibt bestimmt auch Leute, die eben eher sagen, Mensch, kann der nicht mal halblang machen, so. Also wir machen jetzt tatsächlich die größte Eigenproduktion, die das Amphitheater bisher erlebt hat, nämlich mit dem Musical Hair. Und da werden wir 25 Akteure auf der Bühne haben, oh, also 18 Spielerinnen, Spieler, ja, Sänger, Tänzer, Tänzerinnen und eine 7-köpfige Liveband. Das hat es tatsächlich noch nicht gegeben. 25 Akteure ist Rekord. Wir spielen das 12-mal. Ich bin tatsächlich mehr als überrascht, aber überglücklich. Es gibt, glaube ich, für die Premiere am 1. Juni jetzt schon nur noch 5 Tickets. Also wir haben schon fast 600 Tickets verkauft. Für 1. Juni finde ich großartig. Wir spielen es 12-mal, nur vor den Sommerferien. Also man muss sich bis 20. Juli ranhalten, dass man her... Ja. Erwischt. Das inszeniere ich mit dem Team, mit dem ich Cabaret gemacht habe, auf der großen Bühne im Haus und in Zusammenarbeit mit dem Kulturregen e.V., was auch wieder so ein Teil ist von dem, was wir auch versuchen, nämlich Vernetzung. Also uns mit allen, die in der Region was mit Kultur zu tun haben, egal ob das der Konzertchor Senftenberg ist oder das Museum oder die Uni oder eben der Kulturregen e.V., was ein sehr, sehr toller Verein ist, die sozusagen ehrenamtlich auf einem wahnsinnig hohen Niveau Musical machen. Die sind mit dabei, die sind Teil unseres Tribes für Hair, also der Hippie-Tribe, die Hippie-Clique oder wie man das nennen soll, im Stück. Und ich freue mich sehr, heute Abend ist Konzeptionsprobe. Wir fangen heute Abend mit den Proben an. Und am 1. Juni ist Premiere und dann gibt es noch eine zweite Premiere, weil wir das ja neu auch erfunden haben, im Amphitheater ein Stück für Familien zu produzieren, selber mit unserem Ensemble. Letztes Jahr war die Premiere war Ronja Räubertochter, zum ersten Mal ein Familienstück im Amphitheater, was die neue Bühne selber produziert. Und dieses Jahr gibt es den gestiefelten Kater in einer sehr witzigen und moderneren Fassung, auch mit viel Musik. Und das ist dann die letzte Premiere dieser Spielzeit und dann kommt die neue Saison.
Ja. Wie viele Premieren werden es da sein?
Ja, es werden auch 15 sein.
Oh Gott.
Wobei aber mit ein bisschen unterschiedlichen, mit ein bisschen einer unterschiedlichen Verschiebung, sodass es tatsächlich und mehr Wiederaufnahmen als bisher, weil wir uns ja letzten Endes auch so ein bisschen so eine Art Repertoire jetzt erspielt haben. Also wir werden den Wojciech wieder aufnehmen, wir werden über Menschen wieder aufnehmen, auch für die Schulen. Wir haben eine sehr, sehr starke Tätigkeit. Das Theater hieß ja auch mal Kinder- und Jugendtheater Brandenburg, direkt nach der Wende. Wir haben einen sehr, sehr starken Bezug zu den Pädagoginnen und Pädagogen und wir machen sehr, sehr viel für die Kinder und Jugendlichen. Und da Juli C. und Wojciech immer noch Abi-Thema sind, nehmen wir die beiden Stücke wieder auf, auch für den Abendspielplan, aber in erster Linie tatsächlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wir haben so ein bisschen umstrukturiert, sodass es tatsächlich für den Betrieb, das sagt aber auch der Betrieb, ein bisschen weniger Arbeit verursacht als die erste und die zweite Spielzeit. Richtig ranklotzen tun wir allerdings beim Festspiel wieder. Das Festspiel ist ja auch sowas, was Sevan Lacinian als Glückauffest erfunden hat, was Manuel Souberon unter dem Titel Spektakel weitergeführt hat, was wir jetzt unter dem Titel Festspiel weiterführen, wo wir ja sozusagen wieder den Glückauffest-Impuls aufgegriffen haben, zeitgenössisches Theater an außergewöhnlichen Orten und waren in der Gartenstadt im ersten Jahr und waren in Großkoschen im zweiten Jahr. Und sind im dritten Jahr, das verraten wir schon, Pressekonferenz der kommenden Spielzeit ist nämlich erst am 29. April. Aber das verrate ich, habe ich eh schon verraten. Das heißt, diesmal Werkstatt Theater, das Festspiel, und wir feiern bei uns zu Hause, weil wir ja als erstes Bauprojekt im Strukturwandel Fördermittel bekommen haben, endlich unsere Werkstätten zu sanieren. Und die werden jetzt dann soweit so fertig sein, dass wir mit unseren Gewerken peu à peu wieder zurück einziehen können in unserem Zuhause. Bevor wir das endgültig machen, spielen wir Theater dort, im Mahlsaal, in der Schlosserei, im Montageraum. Also wir entdecken ungewöhnliche Orte für Theater und zeigen gleichzeitig unsere tollen neuen Werkstätten.
Ja, das klingt nach unheimlichem Tatendrang. Das klingt so, dass nach 2 Jahren Daniel Ries in Senftenberg überhaupt noch nicht Schluss ist. Wie lange geht denn der Vertrag?
Der Vertrag geht für 5 Jahre.
Ja.
Und im Vertrag steht, dass wir nächsten, also das auch, ich bin ja Zweckverbandsvorsteher, also künstlerischer Leiterintendant und tatsächlich in der Funktion auch, was ich gar nicht unbedingt anstreben würde, aber sozusagen der alleinige Chef, also es gibt keine Doppelspitze mit einem Geschäftsführer oder einer Verwaltungsleitung oder so. Wir haben eine Verwaltungsleitung natürlich, aber ich bin der alleinige Chef sozusagen und Zweckverbandsvorsteher, weil wir sind ein kommunaler Zweckverband. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Theater in Deutschland, die diese Rechtsform haben, aber wir sind ein kommunaler Zweckverband und werden getragen vom Landkreis OSL und der Stadt Senftenberg und kriegen unsere größten Zuwendungen vom Land Brandenburg, aber sozusagen die Träger, meine Träger, sind der Landkreis und die Stadt. Und in meinem Vertrag steht, dass wir im Februar nächsten Jahres Gespräche führen über eine mögliche Vertragsverlängerung oder nicht. Aber ich habe 5 Jahre, also das war jetzt die zweite Spielzeit, die jetzt langsam zu Ende geht. Dann kommt die dritte und dann kommt mit Sicherheit noch eine vierte und eine fünfte.
Ja, und dann weiß man noch nicht. Aber Lust ist da.
Ja, also ich fühle mich wohl da.
Die Lausitz.
Ich habe schon gesagt, die Mühen der Ebenen und so, man muss dann halt auch merken, dass manche Prozesse einfach Zeit brauchen. Das ist einfach so. Und ich habe also, sagen wir mal so, am Anfang denkt man so, alles oder nichts, oder man hat so ein sehr, mit dieser Startenergie, so sehr, sehr viel Energie, aber auch sozusagen, man legt die Latte vielleicht auch zu hoch für sich selbst und für den Betrieb, weil man so viel will. Und merkt dann, dass manche Dinge halt mehr Zeit brauchen. Und das ist gerade im Moment so ein bisschen der Prozess, dass ich so merke, gerade strukturelle Veränderungen im Betrieb. Mein neuer Lieblingssatz gerade ist von Peter Drucker, von dem Management-Papst. Ich immer dachte, der ist Peter Drucker, aber der ist deutschstämmiger Amerikaner. Das lernt er, heißt Peter Drucker. Und der hat auch auf Englisch, man kann es aber ganz gut auch ins Deutsche übersetzen, den schönen Satz gesagt: Culture eats strategy for breakfast. Was so viel heißt wie: die Unternehmenskultur, die dein Betrieb hat, macht dir deine Strategie mit einem Handschlag zunichte. Also isst die dir zum Frühstück auf. Und das ist tatsächlich was man halt so merkt, wenn man so einen Betrieb übernimmt, und dieses Theater hat eine 77 Jahre lange Geschichte. Da sind Strukturen gewachsen, wie dieses Theater funktioniert, und nur weil da ein neuer Intendant kommt, ändert dieses Theater noch längst nicht die Art und Weise, wie es arbeitet, weil es ist das über lange, lange Zeit so gewohnt. Und manches kann man in einem Hui irgendwie ändern und manches braucht Zeit. Und dieser lange Atem, den ich mir jetzt halt für die 5 Jahre denke, weil mehr weiß ich ja noch nicht, um den bemühe ich mich gerade, dass mir das bewusst ist und dass ich so denke, Mensch, Daniel, es muss nicht alles heute sein, auch nicht morgen, auch nicht übermorgen. Übernächstes Jahr gibt es das Theater hoffentlich auch noch und mich hier auch noch und dann sieht es vielleicht anders aus.
Ja. Dann wünschen wir einen langen, langen Atem und vor allem viele Zuschauer, viel Publikum für die kommenden Premieren. 15 allein in der nächsten Spielzeit, aber in dieser Jahr auch noch welche. Toi, toi, toi.
Ja, jetzt darf ich das D-Wort nicht sagen. Wir sind abergläubisch am Theater, deswegen antworte ich klassisch mit, wird schon schief gehen.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus, die letzte Folge der 4. Staffel. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sind im Herbst wieder für euch da mit den Geschichten rund um die Menschen in der Lausitz. Ihr könnt euch die Zeit bis dahin verkürzen. Über 130 Folgen von 0355 gibt es schon als Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören im nun schon 5. Jahr bis hierhin. Bis bald an dieser Stelle, euer Ronny Gersch.